The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast ein Mann, der in keine Schublade passt. Schauspieler Steven Preisner. Ich begrüße den Schauspieler Steven Preisner in meiner Sendung. Lieber Steven, ich grüße dich.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Auch wenn ich erst sehr, sehr spät auf die Anfrage geantwortet habe.
Genau, deswegen, aber das ist, ich stehe zu meinem Wort. Also sozusagen, ich bin ja eigentlich fast raus. Das sind ja jetzt nochmal so die letzten Nachzügler-Sendungen, die ich aufnehme, weil ich an meinem eigenen Filmprojekt arbeite. Aber wenn ich natürlich jemand anfrage und dann erst später das zustande kommt, wäre es jetzt auch irgendwie blöd. Außerdem wollte ich ja ganz gerne mal mit dir sprechen, nicht wahr? War mir eine persönliche Motivation. Ja.
So. Ach, schön.
Also, du bist Schauspieler. Ich habe dich, die Eva Habermann war schon öfter mal bei mir in der Sendung in verschiedenen Formaten und irgendwann hat sie mir immer auch ein Demoband geschickt von einer Serie,
die wir selber geschrieben haben.
Ja, genau, diese politische Satire-Serie. Und da bist du mir, glaube ich, das erste Mal tatsächlich aufgefallen. Also ich habe dich, glaube ich, auch, du verbringst sehr viel Zeit mit der Eva, gell? Also gefühlt, weil so, da sind öfter mal Fotos, die sie postet und so. Aber da bist du mir tatsächlich so aufgefallen als Schauspieler. Und dann habe ich so gedacht, ach, wer ist das denn? Weil irgendwie kam das alles so frisch rüber, als wärst du schon immer da gewesen. Also es gibt so Typen irgendwie, finde ich, die muss man nicht unbedingt kennen. Also das ist aber immer ein großes Versprechen, finde ich. Aber man sieht sie und denkt so, ach, irgendwie kommen die mir total bekannt vor. Hörst du das denn öfter?
Ja, also ich meine, ich mache ja schon seit 10 Jahren Schauspiel so, dass ich davon leben kann. Weil es gibt ja so viele von uns. Also es wäre ja schlimm, wenn man jeden wirklich immer kennen würde und jeder direkt bekannt wird. Also ich finde den Status, den ich habe, gar nicht so schlecht, weil ich kann davon leben, ich kann schöne Sachen drehen, ich habe immer mal wieder schöne Rollen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass mein Privatleben irgendwie in die Öffentlichkeit gerät oder ja, ich nicht draußen unentdeckt einkaufen könnte oder so. Also genau, so wie es gerade ist, geht es ganz, ganz vielen Schauspielenden in Deutschland und das ist eigentlich auch ganz gut so.
Ja, noch nicht. Irgendwann kannst du dich gar nicht mehr retten vor...
Nein.
Aber das, was ich eigentlich meinte, ist ja nicht, dass ich gesagt habe, ach, der kommt mir irgendwie bekannt vor, den habe ich schon mal irgendwo gesehen, sondern tatsächlich, dass du so ein Gesicht hast, wo man das Gefühl hat, man hat dich schon mal gesehen, auch wenn man dich noch nie gesehen hat. Das meinte ich.
Ja, aber vielleicht hast du es unterbewusst schon, weil ich auch sehr viel Werbung schon gemacht habe und so.
Ja.
Also es kann schon sein. Ich meine, ich habe ein sehr einprägsames Gesicht, sagt man mir zumindest nach. Und meine Mimik und so, die ist schon so, dass man... So, die ist nicht so leicht zu kopieren, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja, es ist so, ich bin vielleicht ein besonderer Typ, aber auch irgendwie einer, mit dem man relaten kann, mit dem man sich identifizieren kann, weil ich halt einfach auch ein ganz normaler Mensch bin, wie die anderen auch.
Ja, Gott sei Dank. Hast du denn, ich habe ja, also wenn man so das Internet durchforstet nach dir und durchsucht und YouTube und so weiter, dann gibt es viele Projekte, sage ich mal, die du auch außerhalb, also spielst in Filmen und Serien mit und so weiter und so fort, aber jetzt außerhalb dessen, also Webserien, dann habe ich so eine Sitcom gesehen mit einer Socke, die du gemacht hast.
Ach Gott, ja.
Das ist auch schon ein bisschen her, glaube ich, gell?
Ja, das ist ein bisschen her. Aber es war sehr witzig, ja.
Und so Piloten sozusagen für irgendwelche geplanten Serien und so. Und dann gibt es auch ein Ding, das, ich weiß nicht mehr genau, wie es hier, Danke und irgendwas. Das war,
wir melden uns.
Wir melden uns, genau. Und das war so ein bisschen über den Alltag von Schauspielern, gell?
Richtig,
und,
genau.
Und dann habe ich mir eine Folge angeschaut, da geht es auch ein bisschen darum, dass eigentlich du immer, oder diese Figur, die du spielst, immer für Werbung gebucht wird. Ist das so, ist das so eine persönliche Referenz? Also das ist mir auch selber schon oft passiert.
Also die ganze Serie Danke, wir melden uns war ja quasi ein Projekt, in dem ich meine eigenen Traumata als Schauspieler verarbeiten konnte. Weil es sind ja wirklich sehr viele Sachen, die da in dieser episodischen Sitcom passieren, die mir wirklich passiert sind. Also vor allen Dingen die Serie oder die Folge über Studentenfilme zum Beispiel. Ja, es ist halt etwas, mit dem ich versucht habe, meine kleinen Traumata, die ich so als Schauspieler schon erlebt habe, irgendwie zu verarbeiten in einem humorischen, witzigen Kontext. Und jeder, der Schauspieler ist oder Schauspielerin, die wird sich in diesen Sachen wiedererkennen können.
Wurdest du tatsächlich auch mehr für Werbung angefragt, weil du vielleicht auch so ein kommerzielles Gesicht hast?
Ja, also ganz am Anfang meiner Karriere bestand das fast nur aus Werbung. Dass ich wirklich jetzt so gute, schöne Projekte machen kann, das ist jetzt erst so die letzten, sagen wir mal, 6, 7 Jahre so. Davor habe ich wirklich sehr, sehr viel Werbung gemacht. Also ich habe wirklich schon, ich habe die Sparkasse beworben, ich habe Telekom beworben, ich habe Dio, ich habe alles. Eigentlich habe ich schon alles beworben, was es irgendwie geht, was es so gibt, ja. Mittlerweile ist es so, dass ich eher dann jetzt nur noch so Sachen mache, wo ich auch wirklich dahinter stehe. Also jetzt Sparkasse und Telekom sind immer noch Sachen, die ich okay finde. Aber es gibt auch so Sachen, wo ich denke, na, da würde ich jetzt heute vielleicht nicht mehr Werbung für machen.
Okay.
Zum Beispiel, wenn es jetzt um Fast-Food-Ketten oder so, weil ich selber esse ja kein Fleisch und
Ah, ja, okay.
dann wären das dann halt auch so Sachen, wo ich glaube, die sind nicht ganz so wertvoll. Aber gerade am Anfang der Karriere und als Schauspieler generell braucht man auch Geld, man lebt ja davon. Deswegen ist es am Anfang immer so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme das, auch wenn ich noch nicht so genau weiß, finde ich das jetzt so richtig, richtig gut. Aber da habe ich mich in den letzten Jahren auf jeden Fall gefunden, sage ich mal. Ich bin jetzt sehr integer mit mir, ich weiß genau, für was ich stehen möchte, was wichtig für mich ist. Und genau, deshalb versuche ich vor allen Dingen auch in eigenen Projekten meine Werte irgendwie reinzubringen. Ja, genau.
Ist das für Film- und Fernsehangebote eher förderlich, wenn man in der Werbung viel gearbeitet hat, oder eher nee, oder nicht so förderlich?
Also da scheiden sich die Geister, muss ich sagen. Es gibt viele CasterInnen, die verstehen das, dass man auch Werbung macht. Aber es gibt auch einige CasterInnen, die sind da so ein bisschen von der alten Schule, sage ich mal, die sagen so, ja, Werbung, boah, wer Werbung gemacht hat, der ist jetzt wahrscheinlich eher weniger ZDF-ARD-mäßig. Aber ich bin ZDF und ARD, also ich drehe sehr viel für ZDF und ARD. Aber ja, das kommt ganz drauf an. Da scheiden sich halt, wie gesagt, die Geister. Manchmal ist es so, dass Menschen das so sehen, ja, dass sie sagen, Werbung ist eher weniger gern gesehen.
Ja, ich finde es ja interessant und mit dem, was ich auch angesprochen habe, also diese also nicht eigenen, aber trotzdem eben abseits des Mainstreams oder abseits des Fernsehens und des Kinos irgendwelche Pilotfolgen für Webserien zu machen, das macht ja auch nicht jeder. Also ich habe jetzt noch niemanden hier in der Sendung gehabt, der zum Beispiel in irgendeiner Pilot-Sitcom oder ich glaube, da gab es sogar einige Folgen, ja, gab es glaube ich 16 Folgen oder sogar, die ihr gemacht habt, aber
Und was jetzt von Dank, wir melden uns?
nee, von dieser Socken-Sitcom.
So, die Rocken-Sitcom, die ist ja nochmal was anderes. Die habe ich ja nicht selbst produziert. Das war ja im Verbund mit Mediashop. Das ist ja so ein Verkaufssender aus Österreich. Und die haben uns quasi die Produkte gestellt und wir mussten die dann irgendwie in einem witzigen Kontext immer mit einbauen.
Ach so, das ist sozusagen gar kein wie Independent-Projekt gewesen für eine. Ah, okay. Sondern es war eigentlich
Genau.
auch ein bisschen wie Werbung.
Das war wie Werbung als Webserie mal funktioniert, hat es, sagen wir mal, semi-gut. Die Leute fanden das super lustig, war ja auch so ein bisschen Sitcom-mäßig und so, aber die Produkte, die waren zum Teil jetzt nicht unbedingt das, was die Zielgruppe gerne kauft, so Putzmittel und sowas. Also,
Okay.
die Serie hat sich ja so gerichtet an junge Leute und so, ja, besonderes Putzmittel oder Autopolierzeug. Ich meine, die meisten, die es geguckt haben, die hatten kein Auto. Und ja, aber das war so ein bisschen, der Geldgeber wollte unbedingt Produkte platzieren und dementsprechend haben wir dann da versucht, was draus zu machen.
Okay. Also das heißt, bist du, also eigentlich dann war es vielleicht auch von meiner Seite so ein bisschen ein Missverständnis, aber bist du derjenige, der auch seine eigenen Sachen versucht umzusetzen, oder bist du
Ja,
eher nur
definitiv.
also das schon, das machst du schon.
Ja, das schon. Nur bei der Sache war ich jetzt nicht der Schreiber.
Bei
Aber bei
der.
Dank, wir melden uns, habe ich es geschrieben, hartes Stück Arbeit, gefahren. Ich schreibe schon sehr viel und möchte halt gern so ein diverseres Bild von dem, wie es halt eigentlich draußen aussieht, auch in den Medien zeigen. Das ist so eher so mein großes Anliegen, dass nicht immer alles so glatt gebügelt und so klassisch schön aussehen muss, sondern dass es halt echte Menschen sind, echte Geschichten und nicht so konstruiert.
Aber das ist in Deutschland, also ich weiß es nicht genau, da scheiden sich vielleicht auch die Geister, aber ich meine, man hat natürlich vielleicht auch in anderen Ländern, auch in Amerika, so eine Industrie dahinter stehen, die ja teilweise auch sehr glatt gebügelte Sachen produzieren. Manchmal ist das ja auch so zeitenabhängig. Also, wenn man sagt, so in der Filmgeschichte gab es Zeiten, da war alles sehr glatt gebügelt, dann auf einmal wurde es wieder sehr echt. Also wie jetzt Film Noir oder so gesprochen, ja, wo man den Film auf die Straße gebracht hat, dann haben irgendwann die Amerikaner mit dem New Hollywood ja irgendwie so damit auch angeschlossen, hatten das ja so als Vorbild. Und das hat so ein bisschen diesen damaligen Studiofilm ja irgendwie auch abgelöst. Jetzt ist das natürlich nicht eins zu eins übersetzbar auf Deutschland, würde ich sagen, weil wir hier wenig Kleopatra-Filme drehen, ja. Aber trotz alledem ist es im Fernsehen natürlich, wird so eine gewisse Welt verkauft, aber das Kino hat sich ja schon ein bisschen und auch durch Streaming schon verändert, oder? Dass das alles ein bisschen realistischer und echter wird.
Definitiv. Und deshalb geht es ja vor allen Dingen um das lineare Fernsehen gerade, was ich so anspreche. Also ich schreibe halt vor allen Dingen Piloten und Dinge, die ich gerne im Fernsehen sehen möchte. Also ich möchte sowas, zum Beispiel ich als queerer, dicker Junge vom Land, ja, ich hatte niemanden, mit dem ich mich irgendwie identifizieren konnte. Als ich Fernsehen damals geguckt habe, da gab es halt Dirk Bach, das war der einzig Bunte, den es so gab. Der war aber ein bisschen sehr viel bunter, als ich es bin. Und genau, ich würde gern, dass man halt echte Menschen sieht, die in den verschiedensten Körperformen unterwegs sind und die halt auch echte Geschichten zu erzählen haben. Und das ist ganz oft so, dass es mir so ein bisschen fehlt, wenn man so sich die deutschen Medien, die deutschen linearen Fernsehgeschichten anschaut.
Also ich meine, in diesen Fernsehgeschichten stecke ich nicht so hundertprozentig drin, dass ich das dauernd schaue, aber hat man nicht generell schon in den letzten Jahren irgendwie Diversität und so weiter breiter aufgestellt?
Definitiv, also da ist auf jeden Fall schon was passiert. Aber zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass so reale Körperform, das war so ein Trend vor 3 Jahren und das ist jetzt wieder vorbei. Jetzt sind wieder auch, sieht man ja in Hollywood, alle sind wieder so gestrafft und geliftet. Ja, sehen jetzt fast alle aus wie Nicole Kidman. Ich liebe sie, aber ich meine, da ist ja doch schon sehr, sehr viel passiert. Genau. Und der Trend, der setzt sich gerade leider in Deutschland auch wieder durch. Und das finde ich schade, weil wir sind halt voll divers, wenn man so mal rausgeht. Und ich sag mal, das beste Beispiel ist immer Sauna. Wenn man in die Sauna geht, man sieht so viele verschiedene Menschen, so viele verschiedene Körperformen. Und was vor allem dann in den Medien präsentiert werden, sind halt immer die Strichmännchen. Ja?
Aber wann fängt der Trend gerade wieder erst an? Weil normalerweise hat man ja sehr viel Werbung gemacht und geschaltet. Es gab, glaube ich, sogar so einen Kodex, an nachdem sich viele gerichtet haben, sehr viele Firmen, wo man gesagt hat, es muss so und so verschiedene Ethnien müssen vertreten sein. Und ich würde auch mal sagen, verschiedene Körperformen, wenn ich mir manche Serien, manche Werbung angeschaut habe. Da war schon, das hat sich schon verändert seit den 80ern, also so hatte ich das Gefühl, ja.
Das schon, in der Werbung vor allen Dingen, aber wenn du jetzt lineares Fernsehen anguckst, das ist eher nicht so.
Okay. Aber da müssen natürlich auch die Leute für her, oder? Also müssen natürlich auch die Schauspieler und Schauspielerinnen da sein, die das ja auch verkörpern.
Ja. Und da müssen sich die Sehgewohnheiten vielleicht ändern. Also, genau, da gibt es ja so verschiedenste Projekte, wo das mal versucht wurde, wo zum Beispiel eine mehrgewichtige Kommissarin und dann sind die ganzen Kommentare halt irgendwie, ja, wieso ist die so dick und so. Das finde ich halt zum Beispiel nicht gerade förderlich, so, weil es geht ja darum, dass man, also wenn ich mir Polizisten angucke, gibt es da auch unterschiedlichste Arten von
Klar.
Polizisten. Also die sind nicht alle mehr gärtenschlank, wie sie damals bei der Polizeiprüfung waren. Das sind halt auch ganz normale Menschen und manche nehmen dann halt im Alter auch ein bisschen zu. Und dann frage ich
Ja.
mich so, warum darf das dann im Fernsehen nicht so sein?
Naja, gut, ich meine, ich glaube, auch im amerikanischen Film, das sind natürlich irgendwann, vielleicht hat sich es auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren, aber auch so Stereotypen. Also, sagen wir mal, in den 80ern. Oder nicht nur in den 80ern, also wenn man mal zum Beispiel auch Melissa McCarthy nimmt, die Comedy Macht gemacht hat in Amerika, die hat ja dann auch letzten Endes mit ihrem Körpergewicht eigentlich auch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes die Rolle ausgefüllt. Also es war ja auch so ein bisschen darauf gemünzt, dass wenn sie, was weiß ich, über ein Auto gerollt ist, dass es halt besonders witzig aussah, weil sie halt ein bisschen fülliger war. Also weißt du so, man hat natürlich
Verstehe ich.
so
Ja.
Stereotypen hat man natürlich auch gemacht und dann wenig und die ernsten Rollen, die sie sich selbst auch teilweise geschrieben hat, das kam erst auch, als sie ein bisschen abgenommen hatte. Also so, weißt du, so ein
Wollte gerade
bisschen.
sagen, da ist der Trend ja dann aber auch wieder hingegangen zu dem, also Fat Amy zum Beispiel, die ist ja, also von Pitch Perfect, die ist ja jetzt auch gärtenschlank, irgendwie, Adele, alle, die irgendwie mit ihrer Körper, Lizzo, alle, die wirklich körperformmäßig halt mehr waren, sind jetzt in der letzten Zeit ziemlich erschlankt. Und dann, ja, finde ich das ein bisschen schade, weil es halt genau die Menschen waren, die nach vorne gebracht wurden, die gezeigt haben, dass man sich in einem fülligeren Körper auch wohlfühlen kann. Oder es vielleicht doch nicht getan haben und deswegen abgenommen haben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder der Druck von außen. Ja, genau. Aber das ist so ein Thema, das beschäftigt mich immer. Das ist so mein Thema, weil ich das sehr wichtig finde,
Ja, ich finde
dass
es ja
wir.
interessant letzten Endes. Ich meine, ich denke mir auch so, für, als Identifikationsfigur, wenn du ein junger Mensch bist und so weiter, du bist übergewichtig, du stellst es vielleicht auch oder mehrgewichtig, wie du sagst jetzt zum Beispiel, hast dieses Wort hier reingebracht und du stellst es dann ja erst wie fest, also wirst ja dann vielleicht auch jugendlich und so und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Und wenn du natürlich so solche Role Models hast, dann je nachdem, wie du umgehst damit. Aber natürlich, auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer diese Gefahr des, ich sag mal, Gesundheitsrisikos. Also wenn du zu sehr propagierst, dass ein Mehrgewicht völlig in Ordnung ist, dann lässt du ja außen vor, dass es auch gesundheitliche Probleme mit sich bringen kann.
Das
Oder?
stimmt. Ja,
Also.
also wenn du gesundheitliche Probleme hast, dann solltest du was daran ändern. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei den allen jetzt gleichzeitig ein gesundheitliches Problem aufgetreten ist. Ja,
Nee,
also
aber wenn du sagst, es ist
ich
in
verstehe das,
Ordnung,
was du.
auch wenn du 200 Kilo wiegst, dann ist das so eigentlich nicht, weil es ist natürlich auch, du
Ja.
hast halt einfach ein Risiko. Das ist halt einfach.
200 Kilo ist natürlich jetzt schon
Ja, ist jetzt,
ziemlich
ich, ist ein
viel.
bisschen
Das ist.
übertrieben, ja, aber so, wenn du jetzt einfach so, und dann ist die Frage, wo ist die Grenze? Also, das ist ja auch immer so, wo ist die Grenze, wo du sagst, es ist okay, weil ich meine, letzten Endes kannst du ja nicht sagen, jeder muss gärtenschlank sein, das ist ja Quatsch und hat nichts mit der Realität zu tun. Aber
Eben.
wo ist die Grenze dann, ja? Das ist die
Die Grenze
Frage.
ist, wo es einem selbst gesundheitlich nicht gut geht, würde ich
Ja,
sagen.
gut,
Ja.
aber auch wenn du dann als Vorbild das rüberbringst, das ist ja auch die Frage, weißt du? Wenn du als Vorbild sagst, okay, und dann ja, junge Leute sich danach richten und was man natürlich ja nicht will, ist, dass junge Leute sagen, ja, es ist egal, wie viele Kilos ich habe, weil letzten Endes, wenn sie in die Situation kommen, kriegen gesundheitliche Probleme, dann ist, also es ist nicht in dem Sinne zu spät, aber es ist dann schon kurz, ja, vor, weil irgendwie so, dann muss man halt alles wieder rückgängig machen. Also so, deswegen, das ist, ich finde das immer ein schwieriges Thema. Ich finde es ganz wichtig auch, dass man auch Realität abbildet und so. Aber ich frage mich immer, wenn man das zu sehr propagiert, und ich hatte das Gefühl in den letzten Jahren, dass das schon auch teilweise ein bisschen überhand genommen hat, dass man gesagt hat, es ist egal, was du machst, wie du aussiehst. Und dann hat man letzten Endes die so, natürlich sagen das vielleicht auch die ganzen Hater oder so, die sagen, man hat eine Generation dann erschaffen, die hat gesagt, ja, ich brauche ja eigentlich nichts mehr machen, ich bin ja schon super, wie ich bin. Und dann.
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass jeder super ist, wie er ist.
Ja,
Also,
klar, aber ein bisschen
das
der
ist
Ehrgeiz, weißt du?
der Optimierungswahn, so zu sagen, ja, ich muss jetzt hier ein Sixpack haben oder ich muss hier die Thigh Gap haben oder was auch immer. Ich weiß es nicht, ob das unbedingt sonderlich besser ist, weil es gibt so viele Leute, die aufgrund dessen in ganz schlechte Verhaltensmuster rutschen, die dann irgendwie magersüchtig werden,
Ja.
die nicht mehr regelmäßig und gesund essen. Also ich finde, dass es in beide Richtungen nicht so gut ist. Also natürlich, ich verstehe deinen Aspekt, dass du sagst, wenn Leute zu sehr propagandieren, dass das Übergewicht mega gut ist und so weiter und so fort und dass man da überhaupt nichts machen muss, da bin ich auch dafür. Aber ich bin dafür, dass so, dass man selber für sich entscheiden sollte, wenn es einem gesundheitlich gut geht, ob ich halt ein paar mehr Kilo haben darf oder nicht. Und da finde ich, dass niemand von außen einem sagen sollte, hey, du müsstest mal abnehmen. Weil ganz ehrlich, eine Sache, die kann ich aber loswerden, nur die Menschen wissen, dass sie dick sind. Da braucht keiner von außen sagen, hey, ess mal ein bisschen weniger. Ich habe da mal einen Tipp, du hast so ein schönes Gesicht. Ja, die Leute wissen das selbst. Von daher finde ich,
Ja.
alles, was man nicht so innerhalb von, sagen wir mal, 30 Sekunden ändern kann, sollte man bei anderen Menschen auch nicht unbedingt kommentieren.
Ja, das ist absolut richtig, natürlich. Das ist auch noch mal eine ganz, das ist noch mal eine ganz andere Geschichte, aber ich weiß noch, dass ich in der Corona-Zeit habe ich keinen Sport gemacht und habe nur meine Film-Talkshow gemacht und den ganzen Tag vorm Rechner gesessen und Pizza gegessen und ich habe irgendwie über 10 Kilo zugenommen. Und ich habe das selber gar nicht, und ich habe es selber nicht gemerkt. Also ich hatte so damals, ich war mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin zusammen, habe mich geliebt gefühlt, ob es so war, weiß ich nicht, aber hatte mich so gefühlt, mir ging es gut, die hat es auch nicht beanstandet und so weiter und so fort. Und erst später auf Fotos habe ich so gedacht, ach du Scheiße, das habe ich aber erst später gemerkt. Tatsächlich, weißt du? Also so deswegen, das hätte auch noch so weitergehen können. Dann war das
Der
aber
schleichende
irgend.
Prozess.
Das war. Ja, also ich meine, klar, irgendwann hätte ich es bestimmt gemerkt. Aber trotz alledem, ich habe es ja auch gemerkt, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, weil du gesagt, weißt du, natürlich jeder mehrgewichtige Mensch weiß dann irgendwann, dass er ein Übergewicht hat, aber der Prozess dahin, glaube ich, kann schleichend passieren.
Durchaus, das kann passieren, ja.
Und bei diesen Hatern, weißt du, da habe ich gerade vor ein paar Tagen mit meiner Tochter drüber gesprochen, weil es jetzt ja auch so momentan ist ja, macht es die heiße Runde, das wäre der nächste James Bond. Das ist jetzt gerade, heute ist der Regisseur übrigens Denis Villeneuve eben festgestellt worden, dass er dann den neuen Bond die Regie übernimmt. Und jetzt gab es irgendwie zwei heiße Kandidaten, nämlich Aaron Taylor Johnson und Aaron Pierre. Aaron Pierre ist ein schwarzer Mann, Schauspieler, Brite. Und dann meine Tochter, voll der Fan, ja. Und ich finde das auch ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Der passt sehr gut. Weil er auch eine neue Generation vielleicht auch anspricht, ja. Aber da habe ich gesagt, naja, dann kommen aber die ganzen Hater, die sagen, nein, James Bond ist weiß und so, ist klar, ja. Und dann hat sie aber gesagt, ja, aber eigentlich kommen ja immer die Hater. Also das Problem ist ja auch, wenn der nicht schwarz ist oder was auch immer, kommen auch welche und sagen, warum ist er nicht schwarz? Warum ist er weiß? Und wenn er schwarz ist, sagen alle, warum ist er nicht weiß? Also es ist im Grunde immer, es hat immer einer was zu meckern auch, ja.
Ja, aber ich finde, das ist ja auch schon wichtig, dass man da mal das Spektrum erweitert, dass man vielleicht mal von diesem klassischen James Bond wegkommt und
Ja.
vielleicht auch mal, also ich finde das persönlich richtig. Ich finde es wichtig und ich finde, das hat sich in den letzten Jahren, also das ist so eine Sache, die hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall gewandelt, dass so die typischen Klischee-Rollen, wie du es vorhin auch mit Melissa McCartney gesagt hast, die haben sich schon gewandelt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die Dicken immer die Lustigen sein
Ja,
müssen oder ja, POCs irgendwie Gangster spielen müssen, die können auch den James Bond spielen und das finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Also das ist was mir gefällt, weil ich finde Klischees, also haben irgendwo manchmal ihre Berechtigung, sind aber immerhin nur Klischees und die sollten oft mal gebrochen werden, weil ich sehe das ja zum Beispiel bei mir, ich sag ja, also ich bin ja schwul und ich bin jetzt auch nicht, also ich finde, es gibt nicht den Schwulen, man kann nicht alle Schwulen gleichsetzen, weil, also weiß ich nicht, das ist ja auch nicht so, du würdest ja auch nicht jeden Hetero gleichsetzen und sagen, hey, die sind in einer monogamen Beziehung hier, die sind für immer zusammen, weiß ich nicht, keine Ahnung, also das sind, die Menschen sind halt Menschen und ob die jetzt nun hetero oder schwul sind oder lesbisch, bi, was auch immer, das sind alles eigenständige Menschen und ich finde, Klischees bringen uns da nicht besonders viel und das müssten wir auf jeden Fall mal aufbrechen. Deswegen, bei den Sachen, die ich schreibe, geht es mir halt auch immer ganz oft darum, dass wir da wegkommen von diesem, ja, die sind halt alle so. Ja.
Ja, ich finde auch, und ich glaube, es ist in der Realität auch immer anders. Wobei, weißt du, ich arbeite ja noch als Barkeeper Vollzeit hier in Darmstadt in so einem Laden. Und das ist ist ein LGBTQ-Laden, aber keiner, der sich so auf die Fahne schreibt. Also meine Chefinnen sind beide lesbisch, und wir haben auch die Regenbogenflagge draußen, aber trotzdem ist es eher, das ist auch so ein Viertel eher so für Studenten und Familien und so. Und bei uns arbeiten alle
Ja, ist ja richtig so.
diversen Dinge und so. Aber es ist nicht Thema bei uns. Also es ist nie so, es geht halt um die Gastronomie. Aber es geht nicht um, was für eine Sexualität jemand hat oder wo er herkommt oder, weißt du, so. Ich
Und das
glaube,
finde ich ja.
in der Realität ist das oft anders, als es, glaube ich, auch dargestellt wird in den Medien. Ja.
Richtig, genau. Und das ist ja das, was ich immer mit Inklusion meine. Inklusion bedeutet ja nicht, dass man immer auf das eine Thema bezogen, dass alles nur um das eine Thema geht, sondern eben, dass du inkludiert bist, dass du einfach Teil der Gesellschaft bist. Und dass man da nicht sagen muss, die Person jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so typische, ich sag jetzt mal so eine typische Soko-Folge und irgendwie ist da jemand, schwarz ist auf dem Land und so weiter, und dann muss die ganze Lebensgeschichte darum gehen, dass er ja, also dass diese Person, dass es ja nicht gut ging auf dem Land und dass sie ja so eine Erfahrungen machen musste und blablablub und blub. Und warum
Ja,
eigentlich? Weil
klar,
es
ja,
ist ja
klar.
gar nicht wahr. Also klar, gibt es viele Leute, denen das so gegangen ist, aber ich habe sehr viele schwarze Freunde und die haben überhaupt kein Problem gehabt. Also deswegen, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen. Alles muss dann immer um ein Thema gehen. Ich weiß, das ist ja gerade bei Film und Fernsehen auch so, dass man ja nur eine begrenzte Zeit hat, etwas zu erzählen. Aber ich finde, Inklusion bedeutet viel, viel mehr. Und es bedeutet halt, dass man einfach Teil der Gesellschaft ist. Und das ist mir viel wichtiger, als tausendmal die gleiche Geschichte zu erzählen.
Ja, es ist da vielleicht immer noch eine Frage der Dramatik vielleicht, wenn man sowas mit reinbringt, ist vielleicht eine Serie oder so eine Folge vielleicht auch spannender, als wenn, da müsste man halt neue Konzepte entwickeln, würde ich eher sagen, ja? Neue Geschichten erzählen und
Ja.
nicht dieses klassische irgendwie, dass man sagt, ja, der Ausländer als Außenseiter oder solche Geschichten, ja, auf dem Land.
Ja, oder der Dicke als Loser, der nie eine
Der,
Frau abbekommt und so weiter.
ja.
Das ist ja, das waren ja anfangs auch Sachen, die ich die ganze Zeit gespielt habe. Ja, irgendwelche Nerds, die in der Ecke sitzen, die keine Frau abbekommen, die traurig sind, die immer das Opfer sind. Mittlerweile bin ich meistens der Mörder, das ist auch nicht schlecht. Aber da hat sich das von dem einen Extrem zum nächsten gewandelt, keine Ahnung warum, aber ja, genau.
Oh,
Und
das wäre aber eigentlich schlecht für deine Rollen, wenn du das jetzt sagst. Das erwartet ja jetzt jeder, wenn er dich sieht in der nächsten Serie, dass du der Mörder bist. Stell dir
vielleicht
mal
hängt das
vor,
nicht.
man guckt
Manchmal
jetzt
bin ich
ein.
auch nur der Verdächtige.
Manchmal bist du der Verdächtige.
Verdächtige Nummer zwei.
Ja, wenn man einen Tatort guckt und du spielst mit, dann denkt man, der war es bestimmt.
Der war's,
Der
ja.
war es. Er sieht so unschuldig aus, der muss es
Ja,
gewesen
das ist
sein.
meistens das Ding. Ja, der sieht so unschuldig aus und dann geben wir ihm doch diesen allerharten Mörder irgendwie. Oder diesen verzweifelten Mörder, der aus Liebe gemordet hat, zum Beispiel. Der war letztes Mal so.
Ja, aber ich hatte schon,
Ja.
also bei manchen Sachen, die ich jetzt von dir gesehen habe, habe ich schon das große Gefühl, dass du dramatische Rollen auch spielen kannst, gell?
Ja, wenn die mir gegeben werden, dann ja. Also ich persönlich finde, meine persönliche Meinung ist, dass es sowieso so viele Krimi-Formate und so viel, es gibt eh schon so viel auf der Welt, wo man nicht drüber lachen kann. Deswegen bin ich persönlich lieber jemand, der Comedy spielt und Comedy schreibt. Aber ich liebe es auch sehr gern, mal dramatische Rollen zu spielen oder auch ja, Sachen, die sehr fern von mir sind, ja, so dreifacher Familienvater, Mörder, so, das sind ja alles eher Sachen, die ich jetzt im wahren Leben nicht so verkörper.
Naja, gut, oder halt auch so, ich finde ja dann eben die Mischung, also dann wird es irgendwann ja auch ein sehr echter Charakter, wenn man sagt, okay, der hat was Witziges, aber er hat auch eine dramatische Seite.
Voll.
Und dann irgendwann wird es echt. Und das ist ja eigentlich genau die Magie auf der Leinwand, ja. So. Jetzt hast du gesagt, du kommst vom Land. Habe ich in einem anderen Podcast. Hat einen interessanten Namen, gell? Das Dorf, irgendwas mit Kuh, wo du
Ja,
herkommst.
Kulowitz.
Kulowitz, genau.
Ja, da
Sehr
gibt es mehr Kühe
interessant.
als Menschen.
Mehr Kühe als Menschen.
Es war eine Sackgasse und ich habe es rausgeschafft.
Als ein Sackgassendorf,
Das klingt
oder
total
was?
schlimm, aber.
Ist das ein Sackgassendorf, oder was?
Ja, tatsächlich,
Ah,
ja.
ja, okay. Oh, ja. Na gut, das kann schön sein, aber es ist auch ein bisschen, kann auch öde sein, glaube ich, oder?
Es war schön. Also, ja, doch,
Ja.
also da aufzuwachsen war nicht schlecht, hat Spaß gemacht, so, aber als ich dann älter wurde und gemerkt habe, ich bin ein bisschen anders, dann hat es mich doch in die Großstadt nach Potsdam gezogen. Weil Berlin wäre mir dann doch ein bisschen zu hart geworden. Und außerdem habe ich von hier so 30 Minuten den ganzen Trubel, den ich brauche. Wenn ich das brauche, dann kann ich hinfahren. Und so bin ich in meinem behüteten Potsdam und lebe hier im wunderschönen Babelsberg.
Ah, cool. Das ist cool. Und war das schon relativ früh klar für dich, dass du Schauspieler werden willst?
Ja, ich denke schon. Also es war schon, sagen wir mal, meine Eltern hätten früher mal gesagt, ich habe so eine Mischung aus Drama und Comedy zu Hause gemacht. Ja, manchmal konnte ich so ein bisschen Drama Queen sein. Ich habe im Kirchentheater gespielt. Ich habe schon als Kind total Bock gehabt, irgendwie ja, rauszugehen, outgoing so ein bisschen. Ja, im Kirchentheater habe ich den Noah gespielt oder den Josef. Und wir haben dann auch so modernere Sachen gemacht. Und das hat mir total Spaß gemacht. Ich habe dann aber irgendwann, als ich 12 geworden bin, bis 17, habe ich dann irgendwie gar nicht mehr gespielt. Hatte da keine Ahnung, mit der Pubertät zu kämpfen, mit mir selber, mich selbst zu finden und so. Und da habe ich wirklich wenig gespielt und habe dann später irgendwann wieder angefangen und ja, das hat mir Spaß gemacht. Und dann habe ich gedacht, mach daraus auch mein Beruf.
Aber gab es da irgendwie ein, sowieso ein Projekt, wo du sagst, das war so der Anfang von allem? Weil ich meine, das letzten Endes ist ja, Schauspieler wollen viele werden, aber man muss es ja auch irgendwie hinkriegen und schaffen. Also, wo du sagst, so das hat mir Tor und Türe geöffnet oder da habe ich meine Agentur kennengelernt, die haben mich dann, oder gab es irgend so ein Erlebnis, so ein Schlüsselerlebnis, meine ich, oder ein
Also
Schlüsselprojekt?
ich wurde für eine Werbung gecastet. Das war auch mein erster Job.
Ja.
Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ein Casting ist. Mich hatte jemand angeschrieben und hat gesagt, ich soll mal da hinkommen. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann war das die Casterin halt. Und dann meinte ich so, ja, ich bin hier wegen dem Job, den ich bekommen habe. Und dann meinte sie so, naja, du hast ja das Casting noch gar nicht gemacht. Ich so, heißt das nicht, dass ich das hier habe und so? Und sie so, ja doch, also du bist so ganz witzig. Und dann habe ich halt den Job tatsächlich auch gleich bekommen. Also ich habe, die hat sich irgendwie über mich totgelacht. Das war eine lustige Rolle, die es da zu besetzen gab. Von daher war es schon so, dass sie dann gleich am gleichen Abend, glaube ich, hat sie gar noch angerufen und meinte so, ja, also der Kunde hat sich für dich entschieden und so. Und dann war ich so, oh cool, der voll Spaß. Dann habe ich das gedreht und dann habe ich meine erste Agentur gekriegt und habe dann nebenbei mein Studium in der Berliner Fotografie gemacht und habe dann noch dazu ein Grundschullehramtsstudium beendet, weil ich dachte, ich brauche noch was Sicheres. Ne? Also außerdem ist ja Schule auch eine Bühne. Da stehst du vor 32 Kindern, die musst du entertainen und die sind mitunter ein anstrengenderes Publikum als so Dauerkartenkunden in der letzten Reihe. So, ja? Also die wollen schon wirklich Entertainment haben. Und Schule hat auch immer Spaß gemacht, war auch immer toll. Aber zurzeit läuft das ganz okay. Also ganz gut, ehrlich gesagt. Deswegen gehe ich meiner Leidenschaft mit dem Schauspiel noch ein bisschen mehr nach.
Also hast du auch in der Grundschule als Lehrer gearbeitet?
Ja, ich musste ja das Semester machen und sowas, genau. Und da habe ich, während ich an der Schule gearbeitet habe, auch immer mal wieder gedreht. Und unter anderem auch so Dinge mit Influencern, die mich angeschrieben hatten. So, wie hieß denn das? Was, Klassenfahrt oder so? Es war irgendwie so eine, keine Ahnung, ich habe das selber nicht geguckt, aber viele meiner Schüler haben das geguckt. Und die haben dann runtergeschrieben, ey, das ist ja Preisner, voll krass und so. Ehrenmann, bester Lehrer, LER, mit dem ist der Hammer. Und dann, das war so lustig, als ich dann die Kommentare dazu gelesen habe und meine ganzen Schüler so aus der 6. Klasse da Sachen runtergeschrieben haben. Das war schon ziemlich witzig. Ja. Und das hat dann aber irgendwann, weil ich sehr viel gedreht habe in der Zeit, so ein bisschen ja, das Problem gegeben, dass ich dann, ich fand ja nicht, wenn ich an der Schule bin, kann ich nicht einfach nicht kommen. Ich muss dahin. Das ist ein richtiger Job und als Schauspieler, als Freiberufler ist es ja so, dass du da dann angerufen wirst und vielleicht 2 Tage später schon im Flieger nach, weiß ich nicht, wo sitzt und da dann drehst. Und das war nicht so leicht zu vereinbaren. Nächstes Semester habe ich trotzdem zu Ende gemacht und genau, könnte dann irgendwann anfangen, aber jetzt gerade. Ich habe noch 10 Jahre Zeit. Naja, jetzt nicht mehr, jetzt sind es noch 7 Jahre noch.
Bis 7 Jahre, bis wann? Bis was?
Das Ref fertig zu machen, das habe ich nämlich noch nicht gemacht.
Ach so, okay. Falls es doch noch irgendwie mit der Schauspielerei nichts. Aber naja, aber du bist ja relativ jetzt etabliert mittlerweile, oder?
Ja, aber ich meine, es ist nicht schlecht, irgendwas Zweites noch in der Hand zu haben. Also
Okay.
es ist einfach so. Wer weiß, wie nachher sagt man irgendwie in 2 Jahren, boah, die Fratze, die kann ich echt gar nicht mehr sehen oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und vielleicht habe ich ja dann irgendwann auch keine Lust mehr, wovon ich nicht ausgehe, weil es mir wirklich Spaß macht. Das ist wirklich der tollste Beruf, den man haben kann, weil man hier in verschiedene Leben einschlüpfen kann, verschiedene ja, Leben führen kann, die man so gar nicht hat. Und das macht eigentlich richtig Spaß.
Also hast du auch
Deswegen.
eine sehr bodenständige Seite,
Definitiv, ich bin super bodenständig. Also ich bin auch sehr sparsam. Ich habe
ja? Ach
dank
echt?
meinem, ja, ich habe einen Freund, der ist Steuerberater, der hat mir alles erklärt. Und ich hab 2 Konten, eins, wo alles rauf geht, eins, wo alles runter geht. Und ist ja auch so, dass man manchmal, also ich habe ja auch mal einen Monat, wo nichts ist oder so, ja. Dann muss ich ja von meinen Reserven leben. Und dann sagt man so, ja, Schauspieler verdienen ja so gut. Schon, als Schauspielender hast du schon mal ab und zu echt gutes Geld. Aber du musst davon ja auch mal 2, 3 Monate überbrücken können. Also bei
Ja,
mir ist
klar.
bisher immer nur 1 Monat gewesen, da habe ich immer Glück gehabt, so. Aber ja, genau. Deswegen habe ich extra so mir ein zweites Konto angelegt, wo ich meine Einnahmen habe, die ich da erstmal jetzt. Genau.
Das ist ja toll. Da kann ich ja mit, also mit Geld ja doch mittlerweile besser umgehen, aber vielleicht kann ich bestimmt noch was von dir lernen. Ja, mit Sicherheit.
Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Sparsam sein, nicht alles ausgeben mit einmal.
Na gut. Na gut,
Auf
ich habe
dem
meinen.
Boden bleiben.
Ja, meine Tochter ist 16, das kostet Geld. Ja, ich
Oh,
sag's dir.
ja, das glaube ich.
Ja. Es wird immer teurer. Ja, aber das mache ich natürlich sehr gerne. Also, weil wir das vorhin gesagt hatten, mit diesen, auch dieser Botschaft, die du da hast, so das, was du vorantreiben willst mit im Film und Fernsehen, ein bisschen mehr auch vielleicht diverser zu besetzen und andere Geschichten zu erzählen. Aber wo findet man da den Ansatz, deiner Meinung nach? Also rennt man bei Redakteuren da offene Türen ein mit so einem Thema oder muss man das alles selber auf die Beine stellen? Wo fängt man an?
Genau, das ist ja das Ding. Also die Redakteure sind jetzt nicht unbedingt die offensten Menschen, sind jetzt nicht unbedingt da und sagen, hey, bring mir mal dein Konzept, ich habe total Bock, das dem ZDF vorzuschlagen. Das passiert eher weniger. Deshalb geht es vor allen Dingen erstmal darum, selber sich Sachen auszudenken, zu überlegen. Du musst ja dann auch Besetzungsvorschläge machen, wenn du besonders, also jetzt wie mit Eva zum Beispiel, wenn du dann Lust hast, das auch noch aufzunehmen, eine Demobandszene draus zu schneiden, ja, einen Teil davon zu verfilmen, um das ein bisschen schmackhafter zu machen, um das noch dem Redakteur, der Redakteurin auf den Tisch zu legen, auf dem Silbertablett und zu sagen, greif doch bitte zu hier, lass schon mal das erste Häppchen, nimm das. Ja. Genau. Also es ist nicht so einfach, gerade so die letzten 2 Jahre durch die Haushaltskürzungen und so weiter und so fort, ne, merkt man ja auch. Da wurde einiges weggestrichen und ja, da muss man jetzt mal schauen. Ich hatte zum Beispiel diese Fahrcool-Serie, ich weiß nicht, ob du das auch vielleicht gesehen hast, die ich zusammen mit zwei anderen geschrieben habe, bei der Bavaria Fiction eingereicht und die hatten großes Interesse, das zu drehen, haben aber gesagt, sie können das nur drehen, wenn sie einen Auftrag von einem Sender bekommen. Und dann sind wir da wirklich hin und her gereist, von einem Sender zum nächsten, haben alle möglichen abgeklopft und haben es jetzt leider noch nicht den Auftrag bekommen. Ja, das ist schade, weil ich finde, das Projekt hat auf jeden Fall Potenzial. Es ist witzig und da können sich viele junge Leute mit identifizieren, aber auch ältere Leute, weil wir wirklich, Fahrschule ist auch so ein Ort, weißt du, da kommt ja jeder zusammen. Ja, da kommen 17-Jährige, die irgendwie versuchen, ihr begleitendes Fahren zu machen, aber auch die 50-jährige Frau, die sich jetzt emanzipieren will, weil sie sagt, ich möchte meinen eigenen Führerschein haben, ich habe keinen Bock mehr, hier von anderen gefahren zu werden. Oder Leute, die vorher sagten, ja, ich fahre nur noch mit der Bahn, aber mit der Bahn kann man gar nicht mehr fahren, weil die ist so unzuverlässig und funktioniert alles nicht. Ich mache jetzt meinen Führerschein. Genau. Und das finde ich,
Okay.
ist ein cooler Ort, um so verschiedene Personen, verschiedene Charaktere, ja, in Verbindung zu bringen, zu inkludieren. Ja, Inklusion mal wieder mein Thema.
Ja, das ist der Markus Amon, der war mal bei mir zu Gast von der Bavaria Fiction, das ist einer der Geschäftsführer, der hat damals erzählt, dass er ist halt manchmal, das fand ich auch fast schon erschreckend, aber so ist halt dann die Realität. Also, dass auch der Sender kommt und sagt, ja, also wir brauchen so eine Krimiserie in den Bergen mit so, dass der Hauptdarsteller soll das und das sein, er kommt auch aus einer Stadt und dann so und die so klassisch, weißt du, so ein bisschen. Und dann suchen die sich ja erstmal einen Autor, also im Grunde wie ein Studio manchmal auch vorausgeht, wo früher eher, ich glaube heute auch nicht mehr so stark, aber und das ist ja, dann denkst du so, oh Gott, dann das wird immer mehr zugeschneidert auf, was können wir noch gut verkaufen im Fernsehen, was gucken sich noch Leute an und was nicht mehr. Und dann hat man natürlich, denkt man so, oh, jetzt wird die Nische für neue Projekte, für was komplett so Innovatives, wird immer kleiner, ja.
Und die
Oh.
Sachen, die dann vielleicht moderner oder innovativer sind, die werden dann für die Mediathek gemacht. Und die Mediathek,
Stimmt.
I'm sorry, aber die guckt keiner. Also ich kenne keinen in meinem Alter, der sich die ARD-Mediathek anschaut oder die ZDF-Mediathek, MDR. Ich habe auch so eine richtig tolle Serie gedreht, mit Jasna Fritzi Bauer zusammen.
Hab ich gesehen,
So ein sorbischer Clash irgendwie total cool und witzig, aber ganz ehrlich, wer geht denn da in die ARD-Mediathek und guckt sich das an? Oder wenn wir dann mal, also wir laufen ja alle paar Monate dann doch mal im Fernsehen, aber dann auf MDR 0:10 Uhr, da denkst du dir auch so, wer soll sich das angucken? Um 0:10 Uhr, da hat niemand mal den Fernseher beim MDR an. Und wenn, dann ist die Person wahrscheinlich eingeschlafen und guckt sich das nicht an.
Ja, das ist also auf der einen Seite, ich meine, jede Zeit medial birgt Herausforderungen und eben auch viele Nachteile. Das war schon immer so und ich glaube, es hat auch was mit den Geldern zu tun. Also ich habe früher ja auch Kurzfilme gemacht und das war auch vor 20 Jahren und dann war auch immer jede Filmförderung, jedes Kulturamt hatte kein Geld und gesagt, ja, also vor 5 Jahren war das alles noch viel einfacher und das sagen die heute genauso. Also das ist im Grunde egal, wann du sowas machst, wird immer irgendwas gekürzt und so. Das ist, entweder kommt was zusammen oder es kommt nichts zusammen, aber es hat nichts mit, es gibt, wie ich immer sage, es gibt ja nicht den perfekten Zeitpunkt, einen Film zu machen, also, sondern es ist immer eine Herausforderung, immer schwierig sozusagen. Und wenn du das nicht irgendwann angehst, gehst du es nie an, weil es gibt nicht dieses, niemand wird dir eine Einladung schicken und sagen, komm, mach doch mal.
Und deshalb gehst du jetzt deinen Film an.
Ja, ich mach mal, ja, genau, ja, bevor ich, jetzt bin ich noch im richtigen Alter, wenn ich dann irgendwann über 60 bin, dann sagen die jungen Leute, was will der Opa hier, der will noch einen Film drehen. Jetzt geht's noch.
Das ist doch gut. Ich würde,
Ja,
also,
klar.
ich würde auch, also, auch wenn man alt ist, kann man auf jeden Fall auch noch Filme
Ja,
gucken.
natürlich, 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 na klar. Aber ich meine, so
Aber ich verstehe schon,
die
ja.
Fehler werden einem, glaube ich, weniger verziehen. Also ich vor 20 Jahren den einen Kurzfilm, der hat auch 5 Jahre meines Lebens gekostet. Und da habe ich viele Fehler gemacht, fast alle, die man machen kann bei einem Film. Und ich meine, wir haben ihn trotzdem rausgebracht und es war auch so für unsere hier hessische Verhältnisse ganz erfolgreich und so. Hatten auch eine Zusammenarbeit mit einer Kinokette und so, also alles okay. Aber das haben mir die Leute, gut, manche Leute haben es mir damals nicht verziehen, aber trotzdem irgendwie hat man halt gesagt, naja, das war irgendwie sein drittes oder zweites Projekt, zweites, drittes Projekt, naja und so. Aber wenn du halt irgendwann 65 bist, dann hast du irgendwie schon 10 Projekte gemacht, dann sagen sie
Naja.
irgendwann, naja, der ist einfach untalentiert, ja. Lass es einfach sein, ja. Deswegen, ja, ich glaube halt auch auf der anderen Seite, das ist auch ein Fluch und Segen im Internet, ist halt auch viel Hoffnung da, weil letzten Endes sage ich immer, wo sind eigentlich die Zuschauer? Ja, die sind eigentlich im Internet. Da sind die ja eigentlich, gell?
Ja,
Nur
ja.
es ist halt, wenn du irgendwie so ein Ding hast, sagst, ich habe einen Kurzfilm auf Vimeo, das wird dann halt auch schwierig, weil da musst du halt auch erstmal den Link drücken und dann hin und, ja.
Ja, wenn die Zukunft dann vielleicht eher so in, ja, TikTok liegt oder so. Ich meine,
Ja,
vielleicht
ja.
kann man, also vielleicht muss man halt schauen, dass man in so eine Richtung geht. Da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, ob man vielleicht so eine Plattform im Deutschen noch gar nicht so richtig nutzt. Ja, also so Kurzformat, also es gab ja mal einmal dieses IM Serafina vom Bayerischen Rundfunk. Das war ja, glaube ich, über Instagram oder so. Und dann gab es noch etwas auf TikTok, das war, glaube ich, dieses Ich bin Sophie Scholl oder so. Gab es ja zwei Formate irgendwie, die mal da probiert wurden. Weil ganz ehrlich, wenn du junge Leute abholen möchtest, und ich sehe das zum Beispiel bei meinen Neffen oder bei meiner kleinen Schwester, die sind halt auf TikTok, die sind auf TikTok, die sind auf YouTube, die sind auf Instagram, die gucken sich da die Dinge an und keiner geht da in die ARD-Mediathek. Also muss man
Ja,
einfach auch
nee,
sagen.
es
Also ich
ist,
meine,
ja.
die produzieren halt richtig coole Dinge zum Beispiel, auch für die junge Zielgruppe und dann platzieren die das halt da, wo es ein Schwein guckt. Es tut mir total leid, dass ich das sagen muss, aber es ist so, da wird keiner gucken. Meine Neffen, die wissen nicht mal, was die ARD ist oder die ARD-Mediathek schon gar nicht. Also, weißt du, die denken sich, was soll das sein? Habe ich noch nie gehört, so, ja. Früher haben die meine Kika-Sachen geguckt, okay, da haben sie noch Kika geschaut, jetzt gucken die gar keinen Fernsehen mehr. Die schauen dann Amazon Prime oder Netflix oder,
Ja, klar.
ja, und dann gibt es ja auch noch dieses ganze andere Zeug, dieses Joyn, dann RTL Plus, dann, ach, weiß ich nicht, es gibt ja so viele Streaming-Portale, da muss man wirklich schauen. Ja, also weil ich hatte auch überlegt, ob ich meine Stoffe da so einreiche, je nachdem. Aber also ich hatte dann auch ein Treffen oder wir als Gruppe hatten ein Treffen mit RTL Plus und da war dann auch so die Sache, oh, das ist schon ganz cool, das müsste dann unter Kurios laufen. Und ich dachte, was ist denn Kurios für eine Kategorie? Das ist ja wirklich die unterste Unterkategorie bei RTL Plus so. Also sorry, um das so zu sagen, aber ich bin, wer geht denn da rauf und guckt das? Also unter Kurios, na gut. Ja, schlussendlich haben wir uns dagegen entschieden, ja.
Ihr oder der Sender?
Wir also im beidseitigen Einverständnis, weil wir ja dann mit der Bavaria Fiction zusammenarbeiten wollten, was ich bis jetzt noch nicht so als besonders produktiv erwiesen hat. Aber das lag wahrscheinlich bisher daran, dass die Sender sich noch nicht festgebissen haben.
Aber das ist dieses mit der Fahrschule, das wäre dann
Genau.
letzten Endes aber eine Serie gewesen.
Genau, das ist eine
Da
Serie, genau.
ist eine Serie.
Genau. Wir haben da auch alles schon geplottet und so weiter. Das ist alles schon fertig. Wir haben ein ganzes Konzept.
Also
Genau.
wie eine Sitcom oder wie eine oder eher wie so eine normale Serie.
Ja, schon so ein bisschen Sitcom-Charakter, nur uneingespielte Lacher und sowas.
Ja,
Also
okay.
schon halt moderner. Genau.
Ich weiß
Und
noch,
halt
dass man.
so eine Workplace-Comedy. Ich weiß nicht, ob du sowas wie Superstore kennst.
Ja, doch, ja,
Genau,
kenne ich.
so
Ja.
Superstore trifft auf Drake und Josh, so nach dem Motto. Das ist so von dem, wie man das so am besten beschreiben könnte. Halt Workplace in dem Falle halt die Fahrschule und Humor und Freundschaft und kurioses Fahrschulleben quasi. Genau.
Man hat teilweise in den 90ern, so, weil du vorhin auch Dirk Bach erwähnt hast, der hat ja auch mal so eine Sitcom gehabt, gell?
Voll.
Ja, und das hat man ja oft versucht, auf den Privatsendern RTL auch und so, auch wirklich dann mit eingespielten Lachern, also sehr amerikanisch. Man hat ja auch teilweise Konzepte, so wie, ich glaube, es gab auch ein deutsches Pendant von Eine schrecklich nette Familie und so. Also es gab so, das hat man dann eins zu eins übernommen mit deutschen Schauspielern. Und es war mal so eine Zeit, aber es hat alles nicht so funktioniert. Also es
Weil die
war so,
Deutschen nicht so gerne lachen, aber ich glaube
ja.
das nicht. Ich glaube das
Ich
nicht,
weiß,
weil
ja, ich weiß nicht, keine
ich weiß nicht,
Ahnung.
ob die jeden Tag zwischen 15 Krimis hin und her schalten möchten. Ja, also ich glaube, ich persönlich bin der Meinung, ich möchte viel lieber lachen. Ich gucke mir auch lieber lustige Dinge an, als halt irgendwelche Kriminalfälle und ja, okay, so True Crime und so ist natürlich auch was Cooles, macht auch irgendwie Spaß, sich das mal anzuhören oder anzuschauen. Aber dauerhaft, also ich weiß nicht, ob ich dann da so dranbleiben würde, wenn irgendwie die 300. Folge von Soko Potsdam, sage ich jetzt mal, laufen würde. Also das würde mich, glaube ich, nicht interessieren. Also nicht,
Also,
ich war noch nicht bei Soko Potsdam, ja. Also ich würde gerne mal vorbeikommen, weil das ist hier gegenüber von meiner Haustür. Komme ich gerne rüber, stehe da mal 2 Tage und so, aber ja, genau.
kennst du noch diese Serie Ein Herz und eine Seele aus den 70ern mit Dieter Krebs und Ekel Alfred und so, diese Serie, wo immer dieser,
Also nur so Ausschnitte davon,
ja,
ja.
okay, diese Familie mit diesen und der sehr
War
immer
der
nur.
Sozialist und so, war das das?
Ja, der immer total, dieser Ekel Alfred, der immer schimpft und alle beleidigt und so weiter und so fort. Und das war ja, das ist ja sehr, also bei den Deutschen ist das ja damals sehr gut angekommen. Es war ja aber sowas von politisch inkorrekt, also auch heutzutage wäre das, ja. Aber sowas fanden Deutsche früher cool. Also haben schon gelacht über sowas,
Ich
ja.
meine, sowas wie Ritas Welt oder Die Pemper oder
Das war auch eine Zeit sehr erfolgreich, oder?
Hausmeister Krause,
Hausmeister Krause,
das waren halt
ja.
alles Formate, die mega gut angekommen sind. Die haben echt lange funktioniert und die Leute haben darüber gelacht. Ich weiß nicht, was passiert ist, der Humor in Deutschland verschwunden ist und die jetzt wirklich nur noch so Krimi-Zeug gerade produzieren.
Hast du eigentlich oder auch früher schon so Vorbilder gehabt in der Schauspielerei oder im Comedy-Bereich, wo du sagst, das ist eine coole Socke?
Also ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Schauspielende, die super gut sind. Ich finde, es sind aber meistens gar nicht so unbedingt die, die voll im Rampenlicht stehen. Also ich klaue lieber bei eher unbekannten Kollegen. Also Schauspieler klaust du ja mit deinen Augen sowieso immer. Du guckst, wo kannst du dir was abschauen, was findest du von dem besonders gut, was hat dir da nicht gut gefallen. Und ich sag mal so, es gibt jetzt nicht die Person, wo ich sage, boah, ich bin schon immer ein großer Fan von der Person und die hat mich inspiriert und mein ganzes schauspielerisches Leben irgendwie begleitet. Nee, habe ich nicht. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele tolle Kollegen, die man vielleicht gar nicht so wirklich kennt, die aber trotzdem total cool sind. Ja.
Nicht so, auch nicht als Kind irgendwelche amerikanischen Schauspieler so gesagt hast, oh, der ist super. So möchte ich auch sein.
Nö.
Nee?
Mhm.
Nicht.
Nee. Also Seth Rogen zum Beispiel finde ich sehr gut, weil er halt auch seine eigenen Sachen schreibt, ne?
Ja, das
Und
stimmt,
halt
ja.
auch dieses Comedy-mäßige und vom Typ so ein bisschen ähnlich sind, also wird zumindest gerade auch bei so Casting-Ausschreibungen ein Bild von dem genommen und dann wird gesagt, hier, da passt du doch voll gut drauf. Und ich so, ja, okay, wir sind beide dick. Okay. Genau. Den finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Den finde ich ganz gut. Aber vor allen Dingen halt eher, weil er dranbleibt, weil er selbst Sachen schreibt. Genau. Wenn Rachel, wie heißt sie denn? Rachel Bloom? Rachel Bloom? Ehe von Crazy Ex-Girlfriend. Die hat ja auch alle ihre Sachen selbst geschrieben und hat die Sachen dann zu Netflix gebracht und hat gesagt, hey Leute, mich hat bisher keiner genommen, ich möchte gern diese Serie machen. Und dann haben sie sie genommen und haben das mit ihr gefilmt. Und sowas finde ich zum Beispiel gut. Also das sind Leute, die mich inspirieren, die halt ihren eigenen Stoff nehmen und an sich glauben, an ihr Potenzial glauben und das schaffen, zum Beispiel an die großen Streamer zu verkaufen.
Ja,
Sowas finde ich
natürlich.
richtig, richtig spannend, richtig toll und genau. Das sind so Menschen, die inspirieren mich in dem, wie ich auch gern wäre. Also, ich würde mich auch freuen, wenn Netflix irgendwann sagt, hey, du, wir haben hier 5 von deinen Konzepten gesehen. Wir machen daraus einen Mischmasch und wir nehmen dich als Hauptfigur. Hey, das wäre super. Würde ich unbedingt annehmen.
Na gut, aber es gibt ja auch so immer diese Geschichten und Legenden, so wie Sylvester Stallone und Rocky, der dann immer zu den Studios gelaufen ist und hat dann, und dann haben sie ihm gesagt, wir kaufen das ab für sehr viel Geld. Und er hat gesagt, nein, ich will das selber machen, ich spiele da selber mit. Und die haben gesagt, nein, du bist so unbekannt. Er hat darauf beharrt, hat irgendwie 100.000 Dollar abgelehnt und dann zum Schluss diese, ich meine, klar, in dem Nachhinein, in der Retrospektive klingt das natürlich alles sehr legendär. Vielleicht war es auch gar nicht so, aber solche Geschichten gibt es ja schon. Also so, ja, immer wieder. So, von Leuten, die völligst unbekannt sind auch, ja. Das finde ich ja auch
Ja.
manchmal ein bisschen so diese Chance. Also das glaubt man ja manchmal nicht, aber auf einmal poppt irgendwo einer auf oder es gibt irgendwas und man sagt so, ah, okay, und auf einmal ist es ein Star oder es ist ein erfolgreiches Projekt und man weiß gar nicht, wo der herkommt. Und dann weiß man später, weiß man dann, ja, der hat schon, der macht seit 15 Jahren oder seit 20
Ja,
Jahren
genau.
Sachen, aber das hat halt keiner mitgekriegt, ja. Und beißt sich so durch und irgendwann kam der richtige Biss und da ist er jetzt, ja.
Ja, das sind zum Beispiel Menschen, die mich inspirieren. Die finde ich super, wenn die sowas machen.
Aber bist du dann auch, wenn du zwischen deinen Jobs, sage ich mal, bist du dann immer dran, auch zu entwickeln oder zu schreiben und
Total,
zu, ja?
tatsächlich, ja. Also bei mir in der Schublade liegen so viele verschiedene Konzepte. Und ich bin halt auch jedes Mal dabei, mir zu überlegen, wen würde ich gern auch viel mehr im Fernsehen sehen? Was für Menschen würde ich viel mehr sehen wollen? Also welche Schauspielenden? Zum Beispiel ist es ja so, dass Frauen zwischen 45 und 60 werden im deutschen Fernsehen so gut wie gar nicht gezeigt. Und es gibt so viele schöne, tolle, super gute Schauspielerinnen, die ja, die einfach in der Zeit gar nicht mehr gezeigt werden. Die werden entweder sexy Vamp, dann sind sie noch MILF und dann ist sie irgendwann Oma. Dazwischen ist nichts. Zwischen MILF und Oma gibt es nichts. Und das finde ich total dumm, weil guck mal, wie viele Frauen da draußen zwischen 45 und 60 rumlaufen. Ja? Und die brauchen doch eine Bühne, die müssen sich doch auch irgendwie identifizieren können. Also ganz, also zum Beispiel meine Mutter, die kann sich mit keinem von den Leuten, die da im Fernsehen sind, identifizieren. Die ist weder hier das schlanke Topmodel von weiß ich wo, noch ist sie eine alte Oma, weil so alt ist sie halt noch nicht. Ne? Und auch. Also was so ein Ding ist, was mich auch irgendwie schon seit Jahren beschäftigt ist, so, das hat man in der Schauspielschule auch zu mir gesagt, so ja, du wirst niemals so den Liebhaber spielen, du wirst keine Sexszenen bekommen und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir so, ja, aber warum denn eigentlich nicht? Also ganz ehrlich, das würde ich jetzt vielleicht schockieren, aber ich habe auch Sex. Und das haben auch viele andere Menschen, die vielleicht ein bisschen mehrgewichtig sind oder die Beeinträchtigungen haben oder sonst was. Also warum sollte man die denn nicht auch bei Sexszenen sehen wollen? Nicht unbedingt, dass ich das unbedingt möchte. Ich schreibe mir jetzt nicht Sexszenen irgendwo rein, aber ich frage mich, warum das immer nur bei den vermeintlich wunderschönen Menschen passieren soll, weil, ganz ehrlich, ich habe auch Sex und nicht, also ich meine, ich bin schon seit 14 Jahren in einer Beziehung und trotzdem funktioniert, sage ich dir.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber
Dankeschön,
ja.
ja.
Aber ja, na klar, logisch. Aber das ist ein bisschen, wie die Medien auch, glaube ich, dann doch funktionieren, ja, dass man das ein bisschen nach eben so Stereotypen auch castet.
Das finde ich
Ja.
aber traurig. Das finde ich blöd. Also, weil ich kann mich da, also bei diesen Sachen immer gar nicht, also im doppelten Sinne nicht, weil schwule Sexszenen gibt es sowieso nicht so wirklich viele. Und wenn, dann
Stimmt.
funktioniert das anders, als es im wirklichen Leben ist. Und ich denke jetzt mal, wie soll das funktionieren? Also, sorry, das geht gar nicht. Das ist eine schmutzige Angelegenheit, wie ihr das hier gerade macht, okay?
Na gut, aber das ist
Und
natürlich auch vielleicht schwierig bei ARD und ZDF durchzubringen, ja.
voll? Na, also, weiß ich gar nicht. Ist das so?
Na gut,
Die
vielleicht schon,
zeigen ja auch
also.
sonst auch immer alle Sachen, die man nicht sehen muss. Also.
Ja, gut, das stimmt schon, aber vielleicht, also vielleicht irgendwie im kleinen Fernsehspiel oder so abends, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber wahrscheinlich nicht bei der Bergdoktor, weißt du, also so.
Das würde das ganze Ding doch mal ein bisschen auflockern.
Ja, ich fände das auch sehr interessant, wenn es da mal so eine Liebesszene geben würde.
Ja.
Eine schwule Liebesszene bei der Bergdoktor, aber das
Wir
trauen sie
geben
sich,
den.
glaube ich, nicht. Das trauen sie
Schicke
sich, glaube
ich
ich,
der Redakteurin nachher mal. Nein.
nicht. Ich glaube, das trauen sie sich schon nicht, weil das Zielpublikum ist halt da nochmal.
Ja.
Also nicht nur anders, sage ich mal. Das ist, weil ich habe ja auch eigentlich manchmal eine Co-Moderatorin, die Carla, die ist 20 Jahre alt und die ist ein Riesenberg-Doktor-Fan.
Oh
Also
ja.
die guckt das, das gibt auch viele junge Leute, die das gucken. Übrigens auch inklusive meiner Tochter, die guckt auch der Bergdoktor, wie verrückt.
Bergdoktor, okay.
Also es gibt junge Menschen, die sehnen sich nach einer heilen Welt. Ja. Und
Die
deswegen
wollen
gucken die
keine
sowas.
Krimis gucken, das ist ja ein Ding.
Nee, nicht so sehr. Die gucken lieber sowas. So Herzschmerz in den Bergen. Das ist
Oh
ganz
ja, Inga
spannend.
Lindström und so ein Krams.
Ja,
Ja?
auch das glaube ich. Ja.
Raumschiff. Ja.
Ja. Naja, gut, ich meine, wenn du Traumschiff guckst, du bist ja so irgendwie, du weißt ja, was passiert, du fühlst dich so schön aufgehoben, ja. Und dann auf einmal eine schwule Sexszene kommt, bist du natürlich raus, das ist klar, ja.
Ist das
Also,
so? Bist du dann raus?
ja, es ist so, das ist zwar jetzt gemein gesagt.
Kommt da überhaupt Sexszenen auf dem Traumschiff? Also ich glaube, da sind, also ich weiß, habe gar keine Ahnung, aber ich glaube, da kommen keine.
Ich glaube, also ich habe das noch nicht so oft
Weil
geschaut,
es
aber.
musste, also wenn es nicht muss, dann muss es ja auch nicht. Also ich will ja, also das meinte ich ja, ich schreibe mir jetzt nicht selber irgendwelche Sachen rein, die da drin nicht zu suchen haben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, so ganz oft wird ja Sex auch reingeschrieben in Filmen und Serien, obwohl es gar nicht thematisch jetzt so wichtig gewesen wäre. Und dann frage ich mich, wieso dürfen es dann nicht auch die anderen Leute sein? Also warum müssen dann immer
Naja.
die beiden Hauptdarstellerinnen da ihre wunderschöne unter der Decke und hier er rutscht mit dem Kopf nach unten und weiß ich was alles, ne? Das muss dann da mal passieren, aber warum denn nicht, weiß ich nicht, die Nebenfigur, die Mutter oder so, die kann auch Sex haben, fände ich auch witzig. Also fände ich vielleicht sogar interessanter als die beiden, die man sowieso die ganze Zeit schon betrachten muss in ihrem Dasein.
Ja, aber ich denke natürlich auch ein bisschen diese so Stereotypen besetzen und so, das trifft natürlich auch. Also je nachdem, was du so für ein, was du so mit dir rumschleppst. Also ich hatte mal hier den Schauspieler Helmut Zirrl, der ist jetzt über 70 und der hat immer, also er hat in so vielen Fernsehserien und Filmen mitgespielt und er hat immer den Liebhaber gespielt. Und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt habe ich gemerkt, jetzt bin ich der ältere Liebhaber. Und dann bin ich, ich werde immer, also ich bin aber trotzdem, ich bin dann schon sozusagen, dann gibt es die
Gerade.
Enkelin und die Tochter und dann gibt es noch die Großeltern, dann bin ich jetzt der Großvater, aber noch der Liebhaber. So, aber ich komme da nicht raus. Und die besetzen mich auch in nichts anderem, ja, und so, obwohl er eigentlich so einen bekannten Status hat. Und das ist so, also ist dann ein anderes Schicksal, weißt du?
Ja, also Never Change a Running System ist ja auch so ein bisschen so, wenn du merkst, es funktioniert für dich, das ist die Schublade, in der du gerne bist, beziehungsweise die funktioniert gut und du lebst davon, dann würde ich sie jetzt vielleicht auch nicht unbedingt abschließen, ja, und Schüsse wegwerfen, aber. Ich finde es auch interessant, so alte Leute, wenn die jetzt noch so Liebesszenen haben. Also
Ja.
hat er die denn auch noch? Und das finde ich ja
Ja,
zum Beispiel
das
ganz cool,
war, ja gut,
wenn er
das
dann
weiß
halt
ich
wirklich
nicht.
so
Also
Liebesszenen hat und so und nicht
das
nur so ein Casanova-Opi ist, der so ein bisschen, naja, so hast du jetzt gerade beschrieben.
Ja. Casanova-Opi. Das ist eigentlich ein schöner Titel für einen Film auch.
Ja,
Casanova-Opi.
das ist der ZDF-Sommerfilm. Casanova-Opi.
Ja. Aber sag mal, aber jetzt eben wegen Diversität muss ich dich nochmal fragen, weil ich das letztens gehört habe und ich kriege das auch in anderen Richtungen mit. Hast du denn das Gefühl, weil man hat natürlich die letzten 10 Jahre hat man gefühlt in den Medien natürlich nur und in der Werbung vor allem, da haben wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, das war relativ divers aufgestellt. Und jetzt höre ich immer wieder so, auch eher aus privater Ecke, aber so, dass man sagt, es entwickelt sich so ein Gegentrend, man hat wieder so ein, man kriegt wieder so, man hat die Schnauze voll davon, man kriegt wieder so ein Gegenwind im Sinne von auch so wie so eine Art Schwulenhass oder sowas. Kriegst du so eine Tendenz mit? Weil ich krieg sowas zum Beispiel mit, was ich immer gerne erwähne, so mit Klimaveränderung. Also früher hat man, wenn man hier so Videos auch Kurzvideos gemacht hat oder so, dann hat man was über Klima erzählt, dann haben 9 Leute gesagt, ja genau, und einer hat gesagt, das ist alles Quatsch. Und heute hat man das Gefühl, es ist genau umgekehrt. Also heute kommentieren 9 Leute, was ein Quatsch, und einer sagt, nee, Moment mal, wir müssen aber aufs Klima achten. Und ich habe das Gefühl, es gibt so ein, vielleicht auch ein bisschen durch so ein bisschen konservativ rechtsartiges Dingsbums, was sich so verändert, wieder so eine Umkehr.
Also gerade so halt, was so ländliche Bereiche angeht und da, wo halt so die rechten Parteien oder die rechte Partei sehr, sehr aktiv und sehr einflussreich ist, da ist mir das schon aufgefallen. Also was ziemlich witzig ist, ich habe nämlich gerade auch eine E-Mail bekommen, ich habe eine Pride-Kampagne gedreht in Chemnitz. Und Chemnitz ist ja Kulturhauptstadt, ja. Und als ich angekommen bin, in Chemnitz, da war es so, dass da so ein Riesenbus von Maximilian Krah stand und irgendwie sehr, sehr AfD-lastig alles. Und da finde ich es aber gut und da finde ich es auch wichtig, die kleinen Dinge zu unterstützen, wie zum Beispiel so eine Pride-Kampagne für Chemnitz. Und das habe ich dann auch gern gemacht, weil ich glaube, so ein CSD da oder halt auch in Bautzen, ich habe ja in Bautzen gedreht mit Jasna und da waren wir auch so, okay, wir beide aus der Stadt jetzt hier, da sind wir aber jetzt mal gespannt, wie die Bautzener so drauf sind und keine Ahnung, also ich privat, muss ich wirklich sagen, habe das noch nie so erlebt, dass ich irgendwie angefeindet wurde Ich finde es aber schlimm, wenn dann so Regenbogenflaggen verbrannt werden oder CSDs gestürmt werden und den Leuten da irgendwie der volle Hass entgegensprüht und man sich eigentlich fragt, warum, was ist mit deinem Ego, dass du Menschen, die sich lieben, hassen musst? Was da musst du dich ja selber hassen. Das liegt ja an dir, nicht an den anderen Menschen, an denen du dich störst. Du störst dich an dir selbst, weil du dich selbst nicht liebst. Ne? Wenn du, also da gibt es halt leider viele, viele Menschen und ich habe auch das Gefühl, dass es in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 4 Jahren schon so geworden ist, dass sich immer weniger Leute einsetzen. Also auch, es gibt immer weniger Allies, also immer mehr Leute, die sich eher gegen, ja, gegen Transpersonen richten, gegen schwule Lesben und immer weniger, die Unterstützer sind. Wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel jetzt in der Schule von meinen Neffen und so, die haben damit irgendwie gar kein Problem. Da gibt es dann schon 13-Jährige, die sich outen. Das hätte ich mich im Leben nicht getraut, sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe mich mit, also wann habe ich mich denn richtig geoutet? Wahrscheinlich erst mit 19 oder so. Ich hätte es in der Schulzeit auf jeden Fall nicht gemacht. Das hätte ich gar nicht gekonnt. Also da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, in der jungen Gesellschaft einen Wandel. Die sind da viel, viel offener. Dafür sind die älteren Leute immer mehr vermeintlich konservativ oder haben Angst, dass das alles verschwult, verlesbt wird, keine Ahnung, so viele Transpersonen. Aber ich glaube, ganz oft hat das wirklich was mit den eigenen Einstellungen zu tun. Also das ist nicht der Hass gegen die andere Person, sondern es ist der Hass gegen sich selbst.
Ich glaube, so eine junge Generation, ich merke das ja auch an meiner Tochter, die werden einfach in einem ganz, also die werden anders groß und die werden anders, haben eine ganz andere Prägung und die, also auch zum Beispiel mit Migrantenströmen und so weiter und so fort. Ich meine, klar, natürlich Leute, die vor 40 Jahren groß geworden sind, da sahen die deutschen Innenstädte noch anders aus, aber die Zeiten haben sich halt verändert. Und meine Tochter, hat in der Schule, da ist das halt ganz normal. Die kennt ja gar nicht, die kennt das ja gar nicht anders. Das heißt, die sieht da ja gar keinen, die hat keinen Vergleich. Und dadurch ist das für die normal. Die sagt dann nicht, ja, Moment mal, warum sind denn da jetzt so viele Araber oder so? Weil das kennt die ja, die denkt ja im Grunde, es war schon immer so. Und ich glaube, das ist, und letzten Endes wird eben auch mit Sexualitäten da ja ganz anders umgegangen und mit Diversität, weil man letzten Endes hat man ja auch viele Vorbilder und es wird in den Medien auch nochmal anders, dass man sich diese ganzen Fragen gar nicht so stellt. Und das ist, glaube ich, bei eben bei älteren Leuten liegt es dann in der
Weil sie andere
Natur.
Zeiten kannten oder
Ja,
also
wahrscheinlich, ja, oder?
Zeiten, in denen die Schwulen und Lesben und so leiser waren. Ich glaube, die waren nie wirklich leise, die wurden nur nicht gehört. Und gerade in Zeiten von Social Media und von mehr Öffentlichkeit ist es auch wichtig, die zu nutzen. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es gibt so viele Länder, ich meine, ein ganz großes Beispiel, Brunei. Ich weiß nicht, ob du Brunei kennst, das ist ja so eine kleine Insel in Malaysia und da gibt es so einen König und da gibt es die Todesstrafe für Homosexualität. Und da frage ich mich so, wie klein muss dein Ego sein, dass du Menschen, die sich lieben, töten möchtest dafür, dass sie sich lieben? Also, das ist doch total krank. Und genau, wir waren da nämlich für ein Projekt gewesen und da sollte ich aussteigen, habe ich gesagt, ganz sicherlich nicht. Ich werde da nicht aussteigen und hab dann so ein bisschen mein politisches Statement dazu gegeben. Genau.
Ja, ich hatte das nur eben dich gefragt und so, ob du eben auch so wie so ein Umkehrding da
Ja,
empfindest,
leider ja.
weil ich immer das Gefühl habe, man muss solche Sachen schon ansprechen, weil das sind so schleichende Prozesse. Also das ist nicht so etwas, was so von heute auf morgen, sondern man kriegt das dann immer mehr in so Kleinigkeiten mit und irgendwann ist die Geisteshaltung, also von der Masse sozusagen, ist eine ganz andere. Und das sind so komische Umschwungzeiten. Ja, und das wollen wir ja nicht, sondern es muss ja irgendwie eine Stabilität ja da geben auch, ja, so. Und wir denken dann alle, nee, das ist doch alles nur, wir sind doch alle super tolerant, aber dann, wenn du rausgehst, ist es auf einmal ganz anders, das meine ich so, ja. Oder könnte es dann anders sein? Ja. Ja, lieber Steven, ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende unseres schönen Gespräches. Hast du denn ein aktuelles Projekt, entweder wo du sagst, da arbeite ich selber an irgendwas, an einem Konzept, oder ihr könnt mich sehen in, hast du nicht gesehen, im ZDF, im neuen Tatort spiele ich den Killer.
Also ich drehe nächste Woche und übernächste Woche für ein ZDF-Format. Da bin ich Vielleicht der Killer.
Aber nicht, darf es nicht sagen, darf es nicht sagen.
Hey, habe ich ja gesagt, vielleicht. Vielleicht bin ich auch noch Verdächtiger Nummer zwei oder das Opfer, je nachdem. Aber ich habe mehrere Drehtage, also bin ich nicht das Opfer. Eine Episodenhauptrolle, genau, für ein Projekt. Aber das darf ich, glaube ich, gar nicht schon sagen, oder?
Nee, darf es nicht sagen. Nee, sag es besser
Nee?
nicht, sonst müssen wir es noch
Ah, okay.
rausschneiden. Ich weiß
Okay,
nicht.
dann nicht. Genau, das ist das, das ist das Nächste. Und dann, ja, kommen noch Sachen im September, über die ich auch noch nicht reden darf. Die waren aber diesmal was anderes. Da habe ich mich mal auf ein anderes Gebiet gewagt und gedacht, ich gucke mal, ob ich es auch erkläre. Das wird spannend. Vielleicht, ja, ich weiß ja nicht, wann das hier rauskommt. Vielleicht, nee, wird wahrscheinlich schon vor September sein, ne?
Ja, ich denke, vor September kriege ich es hin, ja.
Ja.
Wahrscheinlich. Im Sommer jetzt.
Weil dann ist es bestimmt schon öffentlich.
Also es
Ja.
hat was mit Film und Fernsehen zu tun, oder nicht?
Ja.
Ja. Okay. Wir sind gespannt.
Ja, ich auch.
Okay. Ja, also ich wünsche dir alles erdenklich Gute, lieber Steven. Es war mir ein
Dankeschön.
Fest, dich mal kennenzulernen.
Ja, danke, ebenso. Kann ich mir zurückgeben. Und danke, dass du mir nicht böse bist, dass ich einmal 6 Monate nicht geantwortet habe und heute fast 20 Minuten zu spät gegangen.
Ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Ja, ich habe mir
Ja,
das
ah,
aufgeschrieben.
nein.
Beim
Wie
nächsten
gesagt,
Mal passe ich genau auf. Beim dritten Mal. Auf jeden Fall.
ja.
Nein, nein.
Ja, aber
Also.
weißt du, das war so, Facebook ist halt auch so ein Medium, was ich kaum benutze. Dann war das im Spam-Ordner drin und da habe ich das wirklich
Ja.
nicht gesehen. Und ich war so,
Ja.
hä? Und da habe ich dann den einen Tag so, ach, du hast hier lauter Spam-Nachrichten. Und da habe ich da so reingeklickt und dachte, oh, das ist ja nett. Oh,
Christopher
da habe ich ja
Peckham
gesagt,
hat sie
wegen.
zugespammt. Ja.
Und dann habe ich ja geschrieben, so, sorry, ich weiß gar nicht, ob das noch abzusehen ist.
Ja. Ja,
Ja.
und ich habe
Und
gedacht,
das
oh,
voll schön.
der will nicht in meine
Was für
Sendung
ein Arsch,
raus.
ne? Ja, so ein Blödmann, der nutzt ja gar nicht die große Reichweite und nix, der
Nein, ach
Penner.
Quatsch,
Nee.
das Ding ist einfach, dass ich habe da auch immer in der Vergangenheit immer verschiedene Kanäle benutzt, um an die Leute ranzukommen. Man muss tatsächlich sagen, Facebook war da ein ganz gutes Medium, weil viele
Ja.
Leute da halt auch sind und oder privater auch sind und über Agenturen ist es manchmal so zäh und schwierig und
Ja, das
so.
glaube ich.
Und
Naja.
deswegen ist es manchmal einfach der persönliche Kontakt viel, viel einfacher, ja, und deswegen so.
Bei mir ist das über Instagram einfacher. Ich habe gesehen, du folgst mich, bin dir gleich zurückgefolgt
Ja,
und habe
genau.
dann deine
Ja,
Story noch gesehen und dachte so, ah ja, guck mal, über Instagram wäre sofort gegangen. Da hätte ich dir sofort
Ah,
geantwortet und das schon vor 6 Monaten machen können.
okay.
Aber ich
Na
finde
gut,
es auch so
aber
ganz nett. Also ist doch schön.
ja, wir haben uns ja am Ende haben wir uns ja gefunden, deswegen ist ja alles in Ordnung. Das hatte jetzt, es war einfach der richtige Zeitpunkt. Also, lieber Steven, mach so weiter wie bisher. Ich finde, du hast da auch mit deiner Präsenz und deiner Schauspielerei auch ein großes Geschenk. Also es gibt, ich finde ja trotzdem, es gibt wenig Typen wie dich so. Die möchte man auf der einen Seite natürlich vielleicht, wenn man dich sieht, dich direkt in so einen Werbespot stecken. Aber auf der anderen Seite kannst du ja mit dem, was du hast, da so, also und auch mit diesem mit so einer ernsten Darstellung, die ich da bei dir gesehen habe und so, du hast da ja alle Möglichkeiten. Also deswegen hoffe ich, dass du bald, wie gesagt, nicht mehr ungestört einkaufen gehen kannst. Ja.
Oh, ja, das wünsche ich mir trotzdem, aber. Aber ja klar, also kann jetzt auch nicht schaden, wenn da jetzt irgendwie so eine langfristige, große, schöne Sache kommt, wo man dann sagt, hey, den kenne ich, ja, aber den kaufen möchte ich trotzdem ganz
Ja,
anders.
mit Bodyguard dann, ja, mit Bodyguard.
Ach du meine Güte, nee.
Ah, mit Security. Okay, also
Ja,
bleib noch
voll
kurz,
cool.
ja, bleib dran noch kurz,
Ja.
aber wir blenden, ich verlinke alles, deine Webseite und so weiter, dein Instagram-Account.
Ja, der ist wichtig,
Der ist
genau.
der wichtigste, das ist das Wichtigste und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, wenn du noch mal
Jetzt
gerne,
ist dein
ja.
Bild weg, jetzt ist dein Bild
Oh,
weg, ja.
ich habe nichts gemacht.
Noch nichts, ist nicht schlimm. Ja, ah, da bist du ja
Ah ja,
wieder.
sehr schön. Alles.
Ja, ist nicht schlimm. Dann sage ich es nochmal, lieber Steven. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal hoffentlich, ja.
Ja,
Mach es
danke, wünsche
gut.
dir.
Lass uns gerne lose in Kontakt bleiben.
Voll. Ich bin gespannt auf dein Projekt hier, was du da jetzt vorbereitest.
Ich auch.